Ich möchte jetzt anfangen. Wir sind jetzt hier in Herborn-Seelbach und läuft das? Mal eben. Zählt das?
Läuft ja,
da
ein
Zahn?
Ja.
Okay. Und es ist jetzt am 5. April 2020 und ich habe das Thema Glaube nur. Und der Text steht, oder der Bibelvers steht in Markus Kapitel 5, Vers 36. Wir werden gleich diesen Text lesen, aber ich möchte zu Anfang noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns allen siehst an den Orten, wo wir uns befinden. Ich danke dir dafür, dass du auch uns helfen möchtest, dass wir trotz die Tatsache, dass jeder zu Hause bleiben muss oder sollte, dass wir doch auch Gemeinschaft haben, auch über die Distanz hinweg. Wir bitten dich darum, dass du uns jetzt auch über diese Distanz miteinander eine gute Gemeinschaft schenkst und dass, wenn wir nun auf dein Wort achten, dass wir dadurch gestärkt werden im Glauben. Ich bitte dich darum, dass du das Miteinander jetzt segnest, dass du auch hilfst, dass die Technik einigermaßen auch funktioniert und dass doch die, die zugeschaltet sind, aus den unterschiedlichen Orten zuhören können. Wir bitten dich darum, dass du dazu Gnade gibst. Danke für die Möglichkeit. Bitte segne du uns allen. Ich bete in den Namen von Jesus Christus. Amen. Nun ist es so, dass wir in dieser Situation, wo wir sind, ja, wohl gefordert sind, Glauben zu entwickeln. Und diesen Glauben spricht Jesus an, aber auf eine ganz extreme Art und Weise in dem Bibelvers Kapitel.
Ja.
Kapitel 5, Markus Kapitel 5, Vers 36. Da spricht Jesus zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Was ist?
Der wird immer rausgeschmissen, der Matthias Kraus.
Ja. Also, wir machen jetzt eine Aufnahme. Also, es ist vielleicht doch eine Überforderung vom Netz. Ja. Dass wir es aufnehmen und dann vielleicht auch später nochmal aufs Netz setzen. Also, ich mache einfach weiter und die Elke wird uns den Text aus Markus Kapitel 5 lesen. Und das fängt in Vers 22 an und geht dann weiter zu Vers 35.
Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Und als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita cum. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit dem großen Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben.
Bis hierhin den Text aus Markus Kapitel 5. Nun sehen wir, dass diese ganze Aussage, den wir zentral gestellt haben, in Markus 5, Vers 36, einfach eine Aussage Jesu zu Jairus ist, den Synagogenvorsteher. Diese ganz schlichte Aussage, fürchte dich nicht, glaube du nur. Nun können wir, wenn wir diese Aussage ein wenig miteinander analysieren wollen, erstmal darauf hin uns ausrichten, und das müssen wir unbedingt, dass Jesus hier in eine Not hineinspricht, eine Not von einem kranken Mädchen. Und zuletzt wurde bekannt, dass das todkranke Mädchen nun wirklich gestorben ist. Also Ton müsste da sein. Es liegt jetzt wohl wahrscheinlich an einem Überlast.
Ton fehlt.
Ja, okay. Marina, könntest du uns hören? Marina, kannst du uns hören?
Schlecht.
Schlecht. Ja,
ich höre euch schlecht.
Ja. Abgehakt, ja. Ja, ja. Also, das ist hier natürlich ein Experiment. Josef und Cornelia können es gut hören, aber es stellt sich doch heraus, dass dieses Medium offensichtlich doch nicht ausreicht, um in genügend Qualität bei euch anzukommen. Das tut mir leid, da können wir jetzt überhaupt nichts dafür. Ich werde einfach weitermachen und wir können vielleicht nachher dann die Botschaft hier auch ins Netz setzen. Wir wollen doch auch hier bitten, dass Jesus uns hilft in diese Not hinein. Und ich bitte noch einmal, Herr Jesus, bitte, helfe du uns, dass wir trotz des Mangels an technischer Begleitung doch auf dich blicken können und dass wir alle miteinander doch etwas von dir mitbekommen und dass du uns nun auch hilfst, auch in Fragen der Technik, und dass wir erkennen, dass trotz allem es möglich ist, Herr, dass du zu uns sprichst, mitten in der Not hinein. Herr, wir danken dir. Bitte lege du uns diesen Text aus. Amen. Jesus spricht als erstes also in eine Not hinein, und dann ist seine Aussprache in eine Richtung, wo es heißt, dass er sagt, und ganz deutlich, wir sollten, oder der Synagogenvorsteher Jairus sollte sich nicht fürchten. Und dann sollte er nur glauben. Nun, dieses nur Glauben hängt ja offensichtlich mit den beiden vorangehenden Dingen zusammen. Erstmal die Tatsache, dass Jesus spricht, dass Jesus in die Not hineinspricht. Ohne Jesus ist die ganze Sache des nur Glaubens absolut unmöglich. Dann sagt er, dass in einer Situation, wo es eigentlich nur noch Furcht geben kann oder Hoffnungslosigkeit, denn am Ende heißt es ja, das Mädchen sei gestorben, er sagt, sie sollen sich nicht fürchten, und dann diese glatte Aussage, sie sollen nur glauben. Also nicht ein wenig glauben, nicht auch die Hälfte nur, oder ein bisschen, es heißt, nun gilt nur zu glauben. Noch einmal über dem Markus-Evangelium. Diesen Text von Markus steht im ersten Drittel des Markus-Evangeliums. Und darin wird Jesus allgemein in dem Markus-Evangelium als Diener Gottes gezeigt. Und wir haben das auch letzte Woche schon festgestellt, dass wohl Petrus wichtigste Informationsquelle war für Markus. Also er hat seine Informationen also indirekt zwar, aber wohl von einer Person, der direkt mit Jesus in Verbindung stand, den Petrus. Nun spricht Jesus in diese Not hinein, das erste Punkt, diesen ersten Punkt will ich ihn mal ansprechen, also und diese größte Not, die hier angesprochen wird, ist ja der Tod. Und das ist der Kontext von dem Vers, Markus 5, Vers 35, in Hebräer 2, Vers 15 heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch Jesus in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hier wird gesagt, dass also Todesfurcht den Menschen plagt und in Knechtschaft legt, in Banden, und dass diese Unterwerfung darunter nun etwas ist, was uns knechtet, was uns herunterzieht. Und diese Knechtschaft des Todes ist ja eine allgemeine. Darin oder darunter fallen wir alle. Nun, in diese Situation setzt Jesus ein Zeichen. Dieses Zeichen ist ja hier in Markus diese Auferweckung des gerade verstorbenen Mädchens. Und wir lesen ja auch in Johannes Evangelium, ich werde das gleich noch zitieren, auch eine Auferweckung, die Auferweckung des Lazarus. Und damit setzt Jesus ein ganz klares Zeichen. Markus 5, 22 nochmal heißt es, dass es so anfing, dass diese Synagogenvorsteher mit Namen Jairus nun kommt und Jesus sieht und vor Jesus zu seinen Füßen hinfällt. Und er bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Das Töchterchen ist also todeskrank. Und natürlich hat Jairus Bedenken, ob das gut kommen wird. Er hat Angst, er hat Furcht, und das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Und dann kommt ja jetzt Jesus mit, weil er sagt, Jairus sagt, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Jairus hat es eilig, denn er wusste, das Mädchen, seine Tochter, ist todeskrank und hat wahrscheinlich nicht mehr lange. Und er wollte unbedingt, dass Jesus vorher noch kommen würde, weil bekannt war, dass Jesus heilen konnte. Nun ist es so, dass er während er noch redet, das heißt, dazwischen, zwischen all diesem Gedrängnis, kommt ja eine Situation, dass ja noch eine blutflüssige Frau kommt, und Jesus berührt und diese Frau geheilt wird von ihrem Fluss. Nun, das ist ein Abschnitt, den wir jetzt hier auslassen. Aber nun sind sie noch immer in diesem Gedränge. Alle wollten Jesus haben, wollten vielleicht seine Berührung, seine Heilung. Und Jairus hat es eilig, dass Jesus nun mitkommen würde zu seiner Wohnung. Und er hat gerade zu dieser blutflüssigen Frau noch gesprochen. Und dann heißt es, während ihr noch redet, kommen Menschen von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Nun ist es endgültig. An dieser Stelle kann man sich vorstellen, dass Jairus alle Mut verloren gegangen ist. Nun ist zu Ende. Wie gesagt, bis dahin ist bekannt, Jesus kann heilen, aber dass er auch noch etwas machen kann, wenn jemand schon gestorben ist, das ist nicht bekannt. Auch David hat ja in der Vergangenheit sehr gefastet und gebetet für einen Sohn von Bathseba, Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Und dieser Sohn war todkrank. Und als er dann gestorben ist, hat dann David sein Fasten aufgegeben, weil er sagt, nun ist das Kind tot, ich kann nur noch zu ihm gehen, das Kind kann nicht mehr zu mir zurückkommen. Das ist die Situation, wo drin nun alle sich verkehren, und in diese Situation spricht Jesus auch, oder spricht jetzt Jairus auch. Er weiß, jetzt ist es verloren, jetzt kann er nur noch zu seinem Töchterlein in den Himmel kommen, wenn er selber stirbt, aber dass nun noch was geschehen kann, das ist unmöglich. Markus 5, 36 dann spricht Jesus zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Nun, man kann sich vorstellen, dass diese Aussage mitten in der Situation steckt. Der Jairus hat nur noch Furcht, der Jairus hat überhaupt kein Glaube mehr. Das alles ist zu Ende gekommen. Nun sagt Jesus dieses. Und da mag es gewesen sein, dass der Jairus von dem, was Jesus nun sagt, nichts verstanden haben mag. Aber Jesus spricht, wie Gott in es Nichts sprach und es wurde, so spricht Jesus auch in einem Nichts, das heißt in einer toten Situation, einem Zustand, wo vielleicht doch noch was herauskommen könnte. Nun, ich habe schon gesagt, dass Johannes ja auch von einer toten Auferstehung spricht. In Johannes Kapitel 11, da spricht Jesus zu Martha, das ist im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus, das ist wohl der Bruder Marthas: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Vers 26, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann spricht Jesus zu Martha: Glaubst du das? Nun, Martha hat von sich gegeben, dass sie schon einiges glaubte, aber ob sie glauben würde, dass was Jesus jetzt sagte, auch wahr werden würde oder wahr sein könnte, und dann noch in Bezug zu ihrem vor drei, fast vier Tagen zurückliegenden Tod ihres Bruders, da ging es doch einen Schritt weiter. Nun, wir lesen, dass diesen Text, Johannes Kapitel 11, in der Mitte des Johannesevangeliums steht. Jesus wird im Johannes-Evangelium als Sohn Gottes dargestellt und somit als Gott. Und in diesem Evangelium wird, man könnte sagen, Geistliches oder Theologisches zum Ausdruck gebracht. Das heißt, hier geht es darum, dass zutiefst geistliche Wahrheiten, was heißt Wahrheiten, die sich auf Gott und seine Realität beziehen, hier gezeigt werden. Wir sehen im Johannesevangelium, dass es sieben Zeichen gibt. Und dieses Zeichen, diese Auferweckung des Lazarus, ist siebte und letzte und ist die Spitze, die Krönung von den Zeichen Jesu. Wir lesen das nach Kapitel 11, da man könnte sagen, den Auftakt zu der letzten Woche, das heißt auch den Weg zu Jerusalem und dann diese Leidenswoche anfängt. Da krönt sich praktisch diese Reihe der Zeichen und darin ist ein ganz zentrales und auch wichtiges, allerwichtigste Zeichen überhaupt gelegt oder gesetzt worden, dass Jesus nun in dem, dass er Lazarus aufweckt, die Tatsache der Auferweckung oder der Auferstehung aus den Toten nun zeigt. Häufiger haben wir die Gelegenheit gehabt, zu dem Thema Reinkarnation oder Auferstehung zu sprechen, mit der Frage, was kommt nach dem Tod? Nun, da wollen wir nächste Woche darauf eingehen und das nochmal etwas vertiefen, weil wir da auch auf diesen Text in Johannes 11 noch tiefer eingegangen sind. Aber wir möchten zurück zu dem, was Markus 5, 36 von sich gibt. Erstmal die Tatsache, dass Jesus spricht in einer Notsituation hinein. Das ist die Lage, worin Jairus sich konkret befand. Und nun spricht Jesus in einer absoluten Notlage. Da ist ja gar keine Frage mehr, ob noch ein bisschen Not vorhanden wäre. Da sagt er, fürchte dich nicht. Und wenn wir das als Botschaft für uns auffassen, dann heißt es hier, wir dürften uns nicht fürchten. Nun, leicht gesagt, ist dann gemeint, dass Furcht überhaupt nicht mehr stattfinden soll, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir gläubig sind. Dürften wir keine Furcht haben? Nun, wir lesen schon im Alten Testament bei den Glaubensvätern oder hier in diesem Fall bei David, dass er durch sehr viele Nöte und Ängste gegangen ist. Im Psalm 34, Vers 5 in der neuen Schlachterübersetzung heißt es, als ich, das heißt David, den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Nun, diese Rettung aus allen den Ängsten ist eine Auflistung von vielen Bedrängnissen, die äußerlich an ihm ergingen, aber auch von Nöten, die innerlich in ihm steckten. Diese Nöten lesen wir vielfach auch in den Psalmen. Er hat sich häufig in großer Bedrängnis befunden und hat auch schier aufgeben wollen. Daher haben wir diese zukünftige, Prophetie Davids auf Jesus hin. In Vers 10 im Psalm 34 heißt es aber, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Nun, wir wissen, dass diese Furcht nicht ein ängstliches Zittern bedeutet, sondern eher ein Ehrfurcht, aber in dem Ehrfurcht spricht sicherlich auch Furcht. In dem Ehrfurcht spricht natürlich Ehrerbietung, aber es spricht ganz deutlich auch die Tatsache, dass wir uns auf Gott hin mit einem viel größeren ausrichten sollen, der uns richtet, der die Macht hat, uns vom Tod zu befreien, uns nach dem Tod in die Hölle zu werfen oder in den Himmel zu ziehen. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Ehrfurcht, das ist, was hier konkret angesprochen wird. Der Psalmist im Psalm 116, Vers 3, da ist diese Deutung konkreter noch auf Jesus hin, sagt, es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Seols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Und diese Angst, diesen Kummer, diese Not ist genau das, was Jesus selbst im Garten Gethsemane erfuhr. Markus 14, Vers 33, Jesus nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Wir lesen, dass Petrus dabei war, als das geschah. Petrus nochmals als Informationsquelle für Markus. Deswegen weiß er um die Tatsache, dass Jesus an diesem Zeitpunkt absolut in Angst steckte und völlig bestürzt und geängstigt war. Und Jesus spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Und sagt dann den drei Jüngern, die mit ihm gekommen sind, bleibt hier und wacht. Nun, wir wissen, dass sie dann eingeschlafen sind und dreimal das geschah. Und Jesus den Jüngern sagt, dass der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er feststellte, dass mit dieser Not, die so groß war, mit der Müdigkeit, die damit einherging, bei den Jüngern, aber vielleicht auch mit der Angst, die da eine dämonische Stärke angenommen hatte, die dort eine große Rolle spielte, die Jünger nicht mehr dabei sein konnten, das nicht mehr mit verspüren konnten. Zurück zu Markus Kapitel 5, 36, da heißt es, wenn wir nun in die Situation stecken, dass Jesus nun mitgeht und nun diese Nachricht, diese Menschen gehört hatte, die ihm sagten, das Kind sei gestorben, bemühe den Lehrer nicht mehr, du hältst ihn nur noch auf, er kann nur noch Menschen, die noch leben, heilen und das von dir, das ist nicht mehr an der Tagesordnung. Da heißt es, Jesus überhörte das Wort. Das heißt nicht, dass er es nicht hörte, sondern er überhörte es, das geredet wurde. Und spricht zu dem Synagogenvorsteher, also zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur. Nun, offensichtlich musste um das, was Jesus nun tun wollte, dieses Gerede, man könnte sagen, was in den Angst der Menschen dieser Welt, die sich alle auf dem Weg zum Tode befinden, den Angst, den Todesfurcht überhaupt, die nun hier hineinspricht und nun sagt, hier ist alles vorbei. Diese Angst spricht Jesus hinein und muss offensichtlich diese Angst überhören. Denn das, was er jetzt tun will, geht weit über allen Bindungen und Ängsten dieser Welt hinaus. Deswegen überhört er ganz bewusst dieses Wort. Und dann heißt es, Vers 37, Jesus erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes. Auch hier ist also Petrus wieder dabei. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Nun, sie wissen ja alle, dass es gestorben ist. Aber Jesus gibt hier eine himmlische, eine göttliche Perspektive an und sagt ganz deutlich: Das Leben ist nicht zu Ende nach dem Eintreten des physischen Todes. Es geht weiter. Das ist seine Perspektive. Ganz ähnlich sehen wir das in Johannes Kapitel 11, Vers 11, wo es ja um diese Auferweckung des Lazarus geht. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, als sie sich noch weit weg befanden und die Nachricht bekommen hatten, Lazarus sei sehr krank, dann sagte er: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu Jesus: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Es heißt, die Jünger hatten auch hier Schlaf verstanden. Und dann sagen sie, wenn es so ist, dann wird er doch gesund werden, weil wenn ein Todkranker schlafen kann, dann kommt durch den Schlaf vielleicht Heilung. Aber das konnte hier nicht geschehen, denn er war wirklich gestorben, das heißt, ein physischer Tod ist eingetroffen. Nun ist interessant, dass Jesus also auch hier von dem Tod als von einem Schlaf spricht. Und das ist offensichtlich, was eintritt nach dem physischen Tod, findet dann einen, man könnte sagen, eine Art Schlaf oder Todesschlaf statt. Aber es ist nicht definitiv. Nun, hier waren diese lärmenden Leute, die eben bei dem gerade verstorbenen Mädchen ihre Weinen und ihre Krämpfe von sich gaben, die lachten ihn aus. Als er alle hinausgetrieben hatte, denn nun musste er raviat auftreten, denn diese lärmende, nicht glaubende Menge, die musste hinweggetan werden. Denn die Furcht des Todes und die Furcht vor das Ende zieht ja alle Mut, zieht ja alle Glaube aus den Menschen weg. Wenn noch was da gewesen wäre. Nun, wenn das so ist, dann lärmen sie nur. Und dann werden sie nur Unglauben von sich geben. Und Unglaube kann bekanntlich der Glaube auch vertreiben. Das musste Jesus nun hier von sich weisen. Und zwar raviat. In Johannes 11, 33 heißt es, Jesus sah sie weinen, weil nach dem Tod hatten sie schon drei Tagen geweint bei dem Lazarus. Und nun weinten sie noch immer. Es waren ja professionelle Weinweiber dabei, die praktisch diese Todesklage aufrecht hielten über längere Zeit. Aber auch die Juden weinten. Offensichtlich war diese Familie, Maria, Martha und Lazarus, eine bekannte Familie, eine reiche Familie. Nun, diese Juden waren mit ihnen gekommen, als Jesus eben zu dem Gruft ging. Da ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. In Vers 35 heißt es, Jesus weinte. Das ist ein ganz kurzer Vers. Jesus weinte. Aber es war nicht ein Weinen in dem Sinne, wie die anderen es machten. Es war ein leises Weinen, aber zur gleichen Zeit auch ein Ergrimmen da. Vers 38, Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zu der Gruft. Und wir wissen, was dann geschah, dass er aussprach und ausrief. Und auch hier muss Jesus' Stimme laut gehört worden sein. Lazarus, komm heraus. Und ja, Lazarus kam heraus. Nun, eine ähnliche Situation. Dieses Lärmen begegnete Jesus mit einer vehemente, mit einer ergrimmten Haltung. Und das war hier ja auch nötig, offensichtlich. Dann, Markus 5, Vers 40, zweiter Teil, nimmt Jesus den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita cum, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Nun heißt es, sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Nun, in dem Paralleltext in Lukas heißt es, sie gerieten außer sich. Und da heißt es zusätzlich noch, dass Jesus auch diese Eltern sagen musste, sie sollten nun Ruhe bewahren und diese Situation, diese Sache nicht groß von sich geben, nicht groß verkündigen. Weil auch sie das noch nicht als ein Zeichen wahrnehmen konnten, dass Jesus wirklich der Messias ist und dass durch dieses Zeichen die Tatsache, dass er Toten auferwecken würde, in aller Ewigkeit nun in dieser Welt Wirklichkeit geworden war. Nun, diese ängstliche Haltung ist ja durch und durch nachvollziehbar in dieser Situation. Und das zu erkennen, ist nicht schwer. Wir alle befinden uns dann und wann in ängstlichen Situationen. Es mag sein, dass Menschen zwar ängstlich, zwar nicht ängstlich sind, aber vielleicht in ganz zugespitzte Situationen auf einmal diese Todesangst merken. Das ist die eine Seite. Das ist natürlich die Quelle vielleicht von allen Ängsten. Das sind auch Behauptungen von Psychologen, die sagen, dass letztlich alle Furcht sich an Todesfurcht misst und von daher rührt. Angst kommt vielleicht auch aus der Vergangenheit, durch unsere Jugend, durch das, was wir erlebt haben, wo wir vielleicht unerwartet in Bedrängnis kamen, wo wir Dinge erfahren haben, die uns schockierten, wo diese Angst sich festgesetzt hat. Und wir können noch so meinen, und es gibt ja stärkere Persönlichkeiten, die meinen, ich habe keine Angst, aber irgendwann wird es jeden treffen. Ich habe ein Buch gelesen von einem Tibeter, der auf der Suche nach Erleuchtung war, und auf der Suche nach Erleuchtung fand ich das Licht, das ist das Buch, und der beschreibt, ganz interessant, die Tibeter beschäftigen sich wirklich mit Meditation und gehen so weit, dass sie behaupten, frei von Angst werden zu können. Sie gehen in der Meditation schon durch ihren eigenen Tod. Aber der beschreibt, er war dann Mönch, als er dann auf dem Weg von Tibet nach Indien war, barfuß über den ganzen Himalaya lief, dass er so gefroren hatte. Und dann schreibt er, so sehr ich auch geglaubt hatte, dass mein Ich durch den Ritus des Chöd, seine Meditation auf den Tod, dass das durch diesen Ritus getötet worden war, erkannte ich jetzt, wie stark meine Furcht vor dem echten Tod wirklich war. Ich wollte unbedingt am Leben bleiben. Ich wusste zwar, dass nach der Lehre des Buddha der Tod nur ein Teil des natürlichen Kreislaufes von Geburt, Leben und Tod war, doch jetzt schaltete sich bei mir etwas Instinktives ein, das weit über meinen Intellekt hinausging. Da merkt er in dieser Situation auf einmal, obwohl er durch Meditation geführt meinte, keine Furcht mehr zu haben, er ängstet sich doch. Jesus nun spricht in diese Situation hinein, wie damals bei dem Jairus, dass er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Da sollen wir hinkommen, nur zu glauben. Das heißt, hier geht es nicht mehr, wie ich schon gesagt habe, um ein bisschen Glauben oder vielleicht auch nur daran, dass wir glauben, dass Jesus gekommen ist, dass wir glauben, dass Jesus der Messias ist, dass wir glauben, wie es auch Maria oder Martha machte, dass es eine allgemeine Auferstehung der Toten gibt, sondern nur zu glauben in der Situation des größten Bedrängnis, das ist, was hier angesprochen wird. In dem Paralleltext, wo die gleiche Geschichte beschrieben wird, in Lukas Kapitel 8, Vers 50, heißt es, als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie wird gerettet werden. Interessant, dass nun mit dem Glaube nur die Errettung des Mädchens angesprochen wird. Diese Errettung war offensichtlich mit dem Vater verbunden, er solle glauben. So wird uns hier auch zugesprochen, wenn wir eine echte und nur glaubende Haltung haben in Anbetracht des Todes, wir eine Errettung, wenn wir auch annehmen können, dass diese Personen Jesus gekannt haben, bewirken könnten und instande halten könnten. Natürlich müssen diese Leute selbst das geglaubt haben, sonst geht das nicht. Nun sind hier andere Ansätze, die uns immer mehr begegnen. Da heißt es zum Beispiel von einer bekannten Evangelistin der evangelischen Kirche, Christina Bruderegg, auf die Frage, gibt es Gott? Keine Ahnung, sagt sie. Dann sagt sie, meinen Glauben kann ich so zusammenfassen. Die Liebe ist stärker als der Tod. Und wenn ich nach dem Tod im Nichts aufwache, also gar nicht aufwache, dann habe ich das beste Leben gehabt. Und wenn ich in der Herrlichkeit Gottes aufwache, und wir sind alle sehr überrascht, auch okay. Klingt ja salopp, klingt nett, aber wie grausam. Denn wenn noch nicht mehr mal den ersten, den grundlegenden Glauben, dass es Gott ist, vorhanden ist, wie kann dann diese Glaube an eine Auferstehung den Menschen beseelen? Diese grundlegende Glaube wird in Hebräer Kapitel 11, Vers 6 beschrieben. Da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Das ist die absolute Grundlage. Wenn wir noch nicht mal glauben, dass Gott ist, dass er existiert, wie werden wir dann überhaupt Gott wohlgefallen können? So steht es hier. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens überhaupt. So war es anders bei einem Mann namens Thorsten Hebel, wir haben ihn schon häufiges zitiert, der ein Buch geschrieben hat, Freischwimmer, und in dem Untertitel heißt es, meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Meer. In einem Interview sagte er, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Er hatte also noch nicht mal diese grundlegende Glaube. Und dann behauptet er, heute bat er in der Präsenz Gottes. Gott in dir und du in Gott. Es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. Nun, dieses Spüren und Erleben ist nur diesseits. Das heißt, in unserem Körper zu spüren und zu erleben, dass es da was gibt, ist das, was es hier heißt. Und das besteht bekanntlich eben nicht im Glauben, das besteht in Schauen, in Spüren, in Erfahren, in Fühlen. Hier geht es also nicht mehr um den Glauben, nämlich den Glauben, dass Gott existiert, dass er ist. Wenn wir nun zu unserem Glaubensvater zurückschauen, Vater Abraham, finden wir in 1. Mose Kapitel 5 diesen Zuspruch, Vers 4, siehe, das Wort des Herrn geschah zu Abraham. Nicht dieser wird dich beerben, das heißt Ismael, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht. Nein, an dieser Stelle ist ein Knecht gemeint, der er da dachte, dass er beerben würde. Der wird dich beerben. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Nun, da war noch überhaupt nichts zu sehen von der Möglichkeit einer Geburt eines Kindes. Glauben bestand einfach darin bei Abraham, dass er Gott glaubte, dass er es tun könnte, auch wenn die Situation nicht danach war. Doch später war deutlich, Sarah war schon längst über die Zeit des geburtsfähigen Gebären hinaus. Sie konnte nicht mehr ein Kind gebären. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Man fragt sich aber, warum hat er dann später auf seine Frau Sarah gehört, als sie vorschlug, doch ihr Magd ihm zu geben und durch ihn eventuell ein Kind zu bekommen? Wieso hat er da nicht weiter geglaubt? Könnten wir auch sagen, dass bei Abraham noch nicht das Glaube nur vorhanden war? Nun, das Glaube nur ist offensichtlich eine ganz neue, ein neutestamentliche, eine Verkündigung, die von Jesus, von dem Messias selbst kommen musste. Nun, darauf spricht Jesus mit Nikodemus. Es ist ganz interessant, wie er zur Nacht zu Jesus kam und Fragen hatte an Jesus. Und Jesus dann den Nikodemus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Nun, Jesus erklärt den Nikodemus hier ganz schlichte Dinge. Der messianische Jude Arnold Fruchtenbaum hat diesen Vers ganz schlicht erklärt. Sie sagt, die Geburt aus Wasser ist die leibliche Geburt, die Geburt aus dem Fruchtwasser und die Geburt aus Geist, eben aus dem Heiligen Geist. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir aus Gott von oben her geboren werden müssen, dass wir daher einen ganz neuen Zugang zu den Aussagen Gottes empfangen müssen. Nun, dieser neue Zugang ist absolut notwendig. In der Situation, wo wir uns drin befanden, in dem Text, wo Jairus etwas absolut Neues von Jesus hörte. Glaube nur. Dieses Glauben nur kann nur von Gott gegeben sein. Das ist auch bei dem Glaubensvater Abraham noch nicht möglich gewesen. Bei allen alttestamentlichen Leuten, das konnte nur durch Jesus verkündigt werden. Glaube nur. Das ist etwas, was wir von oben her empfangen müssen. Das ist ein Glaube von Gott gegeben. Ein Glaube, die uns dann, wenn sie uns zuteil wird, wir damit umgehen müssen, ihn in Anspruch nehmen müssen, ihm, man könnte sagen, als Rüstungsteil zulegen müssen. Denn das ist eben, wie es Jesus sagt, wenn wir nun in dem einkehren dürfen und Gott beschenkt uns mit dem nur Glaube, dann wird es möglich, auch in den Kämpfen gegen anderen einzugehen oder standzuhalten. Es ist notwendig. Jesus trat ja auf und hat die Leute herausgescheucht, die ein Nichtglauben oder ein Halbglauben hatten. Er konnte sie nicht dazu gebrauchen, um den wahren Glauben zu verkündigen. Die mussten ihm weggetan werden. Und in diesem Kampf stehen auch wir häufig oder eigentlich so gut wie immer selbst, dass wir wissen, Unglaube ist in dieser Welt. Unglaube beherrscht uns so häufig. Wir haben einen Halbglaube. Und diese Glaube oder diese Angst, die dann hochkommt, gegen alle Vernunft, vielleicht bedingt durch unsere Erziehung, bedingt durch immer wiederkehrende Taten und Ängstlichkeiten, die ist da. Deswegen hat Paulus diese ganze Waffenrüstung angeboten. Und das sind alle Teile, die nun von Gott gegeben sind. Die sollen wir uns zulegen. Die ersten drei, das heißt Wahrheit als Gürtel anlegen, Gerechtigkeit als Brustpanzer und die Bereitschaft einzutreten für das Evangelium des Friedens als Stiefel anzutun, das sind die Teile, die ein normaler Krieger alltags anhatte. Man ist nie ohne Stiefel, nie ohne Brustpanzer, nie ohne Gürtel hinausgegangen als normales Soldat. Aber das tat er, wo kein direkter Krieg anstand. Der zweite Teil der Waffenrüstung besteht aus dem Schild des Glaubens, Helm des Heils und Schwert des Geistes. Das hat der Soldat zugelegt, wenn er wirklich in den Kampf ging. Da hat er das Schild zur Hand genommen. Da hat er den Helm aufgesetzt und das Schwert zur Hand genommen. Und deswegen Schild als erstes Teil, Schild des Glaubens. Nun, diesen Glauben kann uns nur von Gott gegeben werden, die uns nun Schutz gibt. Das Bild letzte Woche schon kurz gezeigt, ein Schild des Glaubens, ein Corona-Schutz. Nun, ein vielleicht wichtiges Bild, aber es geht um ein Schutzschild von Gott gegeben, was uns gegen alle Unglaube, gegen alle Abfall von Gott Schutz gibt. Dürfen wir keine Furcht haben? Natürlich haben wir Furcht. Denn Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern, und das ist etwas, ja, was nun den Glaubenden, die doch eigentlich glauben sollten, anging. Er sagt ihnen, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Nun, diesen guten Mut spricht uns Jesus zu. Und so schließen wir den Kreis. Das nur Glaube, das frei von Angst sein, kann nur auf Grundlage des Zuspruchs Jesu stattfinden. Kann nur auf Grundlage von Gaben, die er uns gegeben hat, in die Wege geleitet werden. Deswegen glaube nur. Deswegen empfangt dann von Gott, von Jesus, den Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft und einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit oder der Zucht oder Selbstbeherrschung. Das ist der Geist, den uns gegeben ist von Gott. Diese Woche wurde mal so klar, wie wichtig das ist. Denn diese, man könnte sagen, fast eingeborene Furcht in uns Menschen, Furcht für den Tod, dann vielleicht Furcht für bestimmte Dinge, wo wir selbst ganz persönlich gefährdet sind, weil wir durch Schockerfahrungen aus der Vergangenheit da gebunden sind. Und sowas kam mir hoch und ich musste dann denken, diesen Geist der Furchtsamkeit habe ich nicht empfangen. Diese ist schon da. Ich habe aber empfangen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darauf muss ich mich besinnen und nicht mich einlassen oder eingehen auf den Geist der Furcht, der in mir steckte oder der mich von dieser Welt manchmal aufgebürdet wird. Nun, darin wollen und müssen wir uns stärken. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Situation hier beschrieben hast, in dem Markus-Evangelium, aber dann auch später in dem Johannes-Evangelium, wo drin von Toten die Rede war, wo menschlich gesehen alles am Ende zu sein schien, wo du dann hineingesprochen hast zu Jairus und gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Danke für diesen Zuspruch. Danke, dass du es uns sagen willst. Auch mitten in der Angst dieser Welt, Angst an Tod, Angst für vielen Dingen. Wir bitten dich darum, dass du uns daran erinnerst und dass dieses Wort uns in unseren Herzen gesät wird. Bitten auch darum, dass wir den Glauben, diesen Nurglauben, als Geschenk von dir annehmen, aber auch konkret zur Hand nehmen, dass wir es gegen den Ängsten, die in uns stecken oder die Welt uns aufbürdet, ein Schild zur Hand nehmen, ein Schild des Glaubens, was alle feurige Pfeilen des Bösen auslöscht. Danke, dass du uns das gegeben hast. Wir wollen es in Anspruch nehmen. Wir bitten dich um dein Segen für unser Leben, aber auch, dass wir furchtloser werden in Bezug zu der Verkündigung des wunderbaren Evangeliums. Bitte hilf uns dabei. Segne du uns in der Situation, worin wir uns allen befinden. Amen. Nun, an dieser Stelle hatte ich jetzt noch ein kleines Lied gedacht zu hören. Da hätten anderen sich eingeschaltet und mitgesungen, aber ihr könnt es, wenn ihr wollt, zu Hause mal singen. Also das Lied ist so, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen, Tag und Nacht. Amen.